Leichenschauhaus. Da ging ein Vater von einer mehrköpfigen Familie mit einer Art Schuhkarton raus, in dem die Reste seiner Familie, die man zuordnen konnte, drin waren. Über diesen Mann und über das Leichenschauhaus habe ich noch eine Geschichte gemacht. Es waren erschütternde Bilder. Und es geht natürlich auch an einem hartgesottenen Reporter nicht vorbei. Aber es war wichtig zu zeigen, was eine fehlgeleitete Rakete anrichten kann und welche menschlichen Konsequenzen so etwas hat für so eine Großfamilie.
Menschliches Leid, Tod und Elend sind die Eindrücke, mit denen Krisenreporter Christoph Maria Fröder bei seiner Arbeit konfrontiert wird. Für die ARD berichtet er aus Krisengebieten wie Afghanistan, Ägypten oder Syrien. Tagtäglich werden Menschen dort hingerichtet und ganze Familien beseitigt. Kann man solche Anblicke aushalten? Nicht immer, gesteht Fröder.
Wenn Sie unmittelbar einen sehen, der vor Ihnen zusammengeschossen wird und er liegt auf dem Boden und Sie haben das Gefühl, Sie können ihm noch helfen, indem Sie ihn schnell verbinden, einen Arzt dazu rufen, geht Ihnen natürlich das emotionale Feuer durch.
Sich nicht von seinen Gefühlen übermannen zu lassen, das ist die Kunst bei der Arbeit als Krisenreporter. Gerade weil Krisenreporter möglicherweise traumatischen Erlebnissen ausgesetzt sind, ist die Vorbereitung auf einen Einsatz im Ausland extrem wichtig. Mithilfe von unterschiedlichen Strategien bereiten sich die Journalisten darauf vor. Fröder geht analytisch vor.
Sie können in so ein Land nur reingehen, wenn Sie ganz klar die Struktur und die Tradition dieses Landes kennen. Und wenn Sie das haben, dann können Sie einzelne Geschichten vorbereiten, die Sie immer wieder umwerfen müssen. Aber Sie haben zumindest mal so eine Art rote Linie gelegt, an der Sie entlang arbeiten können.
Wolfgang Bauer ist auch in Krisengebieten unterwegs. Er schreibt Reportagen für die Zeit. Vor seinen Reisen versucht er, so viele Kontakte wie möglich zu knüpfen.
Je länger die Liste ist an Telefonnummern, die ich mitnehmen kann in ein Krisengebiet, desto wohler fühle ich mich. Ich brauche gute, verlässliche Verbindungen und ich versuche auch mit anderen Kollegen über Stringer, über Fixer und Übersetzer ein bisschen zu konferieren, etwas besser diese Menschen verstehen zu lernen, in deren Hände man ja dann auch sein eigenes Leben womöglich dann legt.
Der Aufenthalt im Krisengebiet wird von Reportern und Redaktionen genau geplant. In Bootcamps werden Extremsituationen geübt, im Einsatzland Kontakte aktiviert, die Situation vor Ort wird reflektiert. Trotzdem passiert oft Unerwartetes und die Realität stellt sich anders dar als erwartet. Fröder sagt, Emotionalität ist da fehl am Platz.
Sie müssen versuchen, so nüchtern, so rationalistisch und intellektuell wie möglich zu arbeiten. Sie müssen all das, was Sie sehen, was Sie natürlich beeinträchtigt, abstreifen während der Arbeit. Denn in dem Moment, in dem Sie sich davon übermannen lassen, Mitgefühl haben, haben Sie da nichts zu suchen. Weil die Analyse ist das Allerwichtigste und nur dadurch werden Sie glaubhaft sein.
Um Situationen analytisch betrachten zu können, muss man resilient sein. Ein Begriff, den Psychologen für Menschen nutzen, die schreckliche Eindrücke von sich abprallen lassen und sich dadurch selbst schützen. Auch Wolfgang Bauer versucht, belastende Ereignisse nicht zu nah an sich heranzulassen. Sich abzuschirmen kann für ihn und seine Reportagen aber auch eine Gefahr sein.
Weil ich ja Reportagen schreibe, muss ich mich dann trotz allem aber immer noch porös halten. Also ich muss einerseits mich zwar so abschotten, dass es meine eigene Person nicht zu sehr verletzt. Andererseits darf ich mich aber auch nicht zu sehr abschotten, weil ich dann nichts mehr an mich heranlasse und dann eine abgefuckte Sprache und eine abgefuckte Perspektive für meine Reportagen verwenden würde.
Einen angemessenen Ausgleich zu finden zwischen Abstand und Nähe zum Geschehen bleibt eine Gratwanderung. Diese Nähe kann sich je nach Medium unterscheiden. Reportageschreiber Bauer kann aus der Ferne beobachten, auch wenn er dabei emotional nicht unbeteiligt bleibt. Fernsehjournalisten müssen den Menschen vor Ort noch näher kommen. Auf dem Bildschirm zu Hause sieht vieles aber anders aus als in der Realität, sagt Fröder.
Ich bin manchmal erschrocken, wie schön gewisse Situationen aussehen, die in der Praxis viel unangenehmer, schlimmer für die Leute waren. Was sie auch kaum transportieren, ist das Elend, den Dreck, den Siff, der da insgesamt in solchen Ausnahmesituationen entsteht. Es wird im Film im Grunde nur verschönt. Und das ist mein Hauptproblem. Ich versuche durch Text und auch durch den entsprechenden Schnitt so nah wie möglich an die Wirklichkeit heranzukommen.
In Syrien geht der Bürgerkrieg in aller Härte weiter.
In Afghanistans Hauptstadt Kabul ist bei einem Selbstmordanschlag
wegen der Bedrohung durch die islamistische Terrormiliz soll mit dem Grundsatz gebrochen werden.
Wieder zurück in Deutschland. Nach einem Einsatz im Krisengebiet geht das Leben zu Hause weiter. 18 Stunden Arbeit pro Tag, nur wenige Stunden Schlaf, Elend und menschliches Leid. All das scheint auf einmal fern und unwirklich. Zu Hause ist nichts zu vergleichen mit dem Leben im Krisengebiet. Wie aber gelingt es, den Schalter umzulegen und in den Alltag zurückzukehren? Schwierig, findet Wolfgang Bauer.
Die Gefahr ist, dass man nicht mehr loslassen kann. Da ist es dann halt auch wichtig, dass die Redaktion in engen menschlichen Kontakt zu diesen Leuten ist, dass die beauftragende Redaktion sagen kann, wir würden gern von dir mal irgendwie was anderes haben. Und die Leute dann nur noch dosiert in die Krise schicken, sie sich abwechseln auch mit anderen Thematiken, wo dann der Journalist, die Journalistin andere Muskeln auch mal belasten kann.
Ein enges menschliches Verhältnis zur Redaktion ist also wichtig, um bei der Bewältigung nicht alleine zu sein. Das findet auch Journalist und Trainer für Traumabewältigung Thomas Görger. Gemeinsam mit drei anderen Experten gibt er Seminare, in denen Journalisten für den richtigen Umgang mit Extremsituationen geschult werden. Schon bei der Ankunft in Deutschland ist es entscheidend, wie die Redaktion auf ihren Krisenreporter reagiert.
Wichtig ist, in irgendeiner Form ein Feedback zu bekommen. Dass es so eine Haltung der Redaktion gibt, schön, dass du wieder da bist, dass man durchaus die Möglichkeit hat, Urlaub zu nehmen oder langsam wieder in diesen Alltag hineinzugleiten. Das ist eine ungeheure Umstellung.
Eine Umstellung, die der betroffene Reporter oft nicht alleine hinbekommt. Viele Krisenreporter leiden nach ihren Einsätzen an posttraumatischen Belastungsstörungen. Umso wichtiger ist deshalb, dass der Krisenreporter schon vor der Abreise wichtige Maßnahmen ergreift. Besonders freie Journalisten sollten darauf bestehen, dass ihnen 24 Stunden pro Tag ein Redakteur in Deutschland als Notfallansprechpartner zur Verfügung steht. Eine Krisenversicherung und ein Notfallprotokoll bieten nicht nur faktisch mehr Sicherheit. Auch psychologisch gesehen ist so etwas hilfreich im Krisengebiet. Der professionelle Umgang mit dem Thema Trauma ist für Journalisten wichtig, um nach der Berichterstattung aus Krisen einen Abschluss zu finden. Wolfgang Bauer gelingt das durch Schreiben seiner Reportagen. Dazu taucht er nochmal ein ins Geschehen und führt sich die Situation im Krisengebiet vor Augen.
Es ist ein sehr schmerzhafter, qualvoller Prozess, zumindest für mich. Da heule ich auch häufig viel, je nachdem, wie dramatisch die Eindrücke waren. Und nach dem Schreiben ist es dann aber auch vorbei. Das ist so eine Art Katharsis.
Eine Katharsis, also das Reinigen von Geist und Seele durch das Schreiben einer Reportage. Für manche funktioniert das, für manche nicht. Nicht zu verzweifeln an dem, was man in Krisen erlebt, ist schwierig. Dass es für Krisenreporter immer zwei parallele Welten gibt, müsse man deswegen als Journalist akzeptieren, sagt Bauer.
Dass es eben Tod, Verzweiflung und Elend gibt auf der einen Seite unsere Lebenswirklichkeit und dann halt Kinder in Designerklamotten, die einen wahnsinnig vollen Tag haben, wenn sie 9 Jahre alt sind und möglichst schon 3 Sprachen sprechen sollten. Das ist halt die andere Lebenswirklichkeit und es gibt immer beides und ich habe gelernt, es nicht einfach so hinzunehmen, aber ich verzweifle nicht mehr daran. Und es nützt ja auch denen nichts, die jetzt gerade furchtbare Schmerzen haben, wenn wir unser Glück nicht mehr als Glück empfinden.